What up? This is Bam Margera. Make sure you check out the best German podcast named Al Forno.
Es gibt viel, mit dem ich mich auskenne, Adrian.
Ja, aber mit nichts so richtig gut.
Mit nichts so richtig gut. Nichts in die Tiefe, ja?
Wird mir oft gesagt, aber
stimmt auch irgendwie.
So, meine Damen und Herren, Hallöchen, Popöchen, wie man so schön sagt. Ich sitze hier auf meiner Dachterrasse und lasse mir die Sonne ins Gesicht strahlen.
Das ist richtig cool, wenn man das bei einem Podcast immer direkt anfängt, was ich hab und ich mach und ich und das.
Ja.
So, und wir machen das jetzt alle, mal anders.
Was ihr alle macht,
ist ja, genau. Adrian scheißegal.
Herzlich willkommen, was macht ihr denn so?
Herzlich willkommen, was macht ihr so bei Al Forno? Ihr habt ja sicherlich bei Instagram gesehen, dass wir einen Gast haben wollten heute eigentlich. Das hat leider nicht geklappt.
Tja, naja, so sind sie. Die Arroganten von heute.
Ja, gut, hat nicht Nico KIZ, so. Sondern Nico der asoziale Zivier aus Landau, ne?
Ja, genau. Ja, wir dürfen heute bei uns begrüßen den Nico, der Deutschlands Feinlein König Kaiser Nummer 3.
Von großen Porträts.
Was geht ab?
Der Feinlein
König. Oh, nicht viel, ey.
Keiner.
Heute gearbeitet, habe mir was Leckeres zu essen gemacht und sitze jetzt in meiner Bude und warte, bis die drei Hobbits von meiner Tür klingeln, weil es hier so warm ist wie auf dem Schicksalsberg, ja, im Dachgeschoss.
Wie, was heißt denn was Leckeres?
Es gab Salat mit veganem Schnitzel. Ich bin jetzt kein Veganer, das aber abends habe ich einen Bock drauf, weil es ganz gut schmeckt.
Mhm. Was für ein veganes Schnitzel würde mich jetzt mal interessieren, weil da gibt es ja Unterschiede.
Ja, also ich habe jetzt das vom Mühlenhof heute genommen.
Okay.
Mühlenhof. Ja. Mühlenhof. Ich finde, es riecht immer wie Knete.
Nee, geht. Es gibt von, wie heißt das nochmal, Garden Gourmet, gibt es hier diese Filetstückchen und die sind richtig geil, weil die schmecken nämlich, also die sind halt vegetarisch, weil da Ei drin ist, aber die schmecken, ich schwöre, krasser als diese Billigfrikadellen und du ziehst dir nichts Fieses rein.
Boah, die Billigfrikadellen, die sind krass, ne? Ja. Mhm. Die man aufmacht und wenn man aus Versehen die Nase drüber hat, dann muss man kurz würgen. Mhm. So, die riechen einfach nach einfach ekelerregend. Und dann aber mit ordentlich Senf, so 8 Litern, mit dem großen Bautzner, kennt ihr den, diesen 5-Liter-Eimer?
Ja, wo alles gleich schmeckt, wie King Orgasmus One gesagt hat, so mit Ketchup schmeckt das alles gleich, so kannst auch Eichhörnchen fressen.
Nico, stell dich kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Warum? Wo kommst du her? Was war das Beschissenste, was dir bis jetzt passiert ist?
Und warum wolltest du unbedingt hier in den Podcast?
Richtig.
Warum habe ich euch penetriert?
Genau. So, wie sollen wir diese enorm große Spende verbuchen?
Ja.
Ich fange mal von vorne an halt, ne? Nico Brokammer, weil du ja noch ein bisschen gehadert hattest, wie man meinen Nachnamen ausspricht. Also Pro, ja. Das O, ein bisschen lang gesprochen so, ne?
Brokammer. Genau.
Mhm. Mit P am Anfang, Brokammer.
B.
Ja, aber das hört sich lustig an, wenn man das mit P ausspricht.
Nee, ich komme aus Landau in der Pfalz, bei Karlsruhe Mannheim die Ecke. Bin Tätowierer. Wurde in das Ganze hineingeboren. Um Adrians Frage im letzten Podcast zu beantworten, ja.
Ja, da kommen wir noch zu.
Und, meine schlimmste Erfahrung, Alter.
Wie lange tätowierst du jetzt?
7 Jahre.
7 Jahre erst, krass.
Ja.
Wie alt bist du?
Ich bin 28.
Seit 21, okay. Hast du vorher, bevor du die schlimmste Erfahrung gemacht hast, ich will da direkt ins Thema einsteigen, weil mich das interessiert. Was hast du vorher gemacht, bevor du tätowiert hast?
Also ich habe klassisch Realschulabschluss gemacht. Der war ziemlich beschissen, mit 3,4 oder so ein Scheiß. Aber meine Eltern haben halt eben direkt von Beginn an gesagt, so hey, direkt tätowieren ist nicht drin. Weil mit 16 ist halt die Verantwortung zu groß, etc., pipapo. Mhm. Und die haben dann gemeint, hey, ich soll eine Ausbildung machen, einfach, dass ich noch was in der Rückhand habe. Und haben mir aber auch komplett offengestellt, was ich machen will, so. Ja. Mein Vater ist zum Beispiel gelernter Bäcker. Meine Mom ist gelernte Bäckerei-Fachverkäuferin und so. Aber ich habe mich dann doch ein bisschen fürs Künstlerische entschieden und habe dann gesagt, ich mache eine Ausbildung zum Diplomgrafiker. Und habe die dann 3 Jahre in Karlsruhe gemacht. Und ja, dann bin ich mit 21 dann bei meinen Eltern im Business eingestiegen.
Cool, Alter.
Ja.
Wurdest du von denen auch ausgebildet?
Ja.
Geil. Und wo, also
deine Mutter tätowiert auch, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, genau. Das die Frage, die du ja letztes Mal hattest im Podcast, dadurch, dass du es nicht herausfinden konntest, die tätowiert auch seit 12 Jahren.
Das habe ich nicht gefunden.
Ja,
aber nee, also, ich habe auch nicht ordentlich recherchiert, muss ich auch dazu sagen.
Nee, alles cool. Also ich arbeite ja nur mit meinem Papa im Shop und mit Alexandra noch, weil meine Eltern sind seit 10 Jahren getrennt oder so. Also die arbeiten auch nicht mehr zusammen. Deshalb ist es auch nicht so ersichtlich, dass meine Mom auch noch Tätowiererin ist.
Weißt du, was geil gewesen wäre, wenn du, wenn deine Eltern so geteiltes Sorgerecht hätten? So, ich meine, das ist ja dann, da warst du 18 ja dann, von daher war das dann ja egal. Aber es wäre lustig, wenn du dann immer Guestspot in dem Studio vom einen und dann vom anderen gemacht hättest. So.
Nee, also es war wirklich nur so, dass meine Mom noch 3 Jahre im Studio gearbeitet hat, als ich da war. Mhm. Also das haben die wirklich mir zuliebe gemacht oder versucht zumindest. Und dann ist es halt eben, aber trotzdem hat es nicht mehr so harmoniert und dann haben sie sich halt entschieden, okay, sie gehen auch beruflich getrennte Wege.
Und, das hört sich an, als wärst du sehr behütet aufgewachsen. Stimmt das?
Ja, safe, auf jeden Fall. Also klar, ich habe, mein Dad hat ja 96 sein Studio eröffnet. Krass. Ich habe von meinem Dad, wir hatten damals unser Haus noch nicht in Landau, sondern ein bisschen weiter weg. Das heißt, mein Dad ist halt jeden Tag gependelt und ich glaube, Sepp brauche ich da jetzt nicht viel von erzählen, aber früher war das halt noch so Street-Shop, morgens um 8 anfangen bis nachts um 12. So 20 Mal am Tag dasselbe Tribal, den Delfin, Teufel etc. Und deshalb hatte ich in meiner, ich nenne es mal Kindheit, nicht so viel von meinem Dad unter der Woche. Wochenende war er immer da, wir hatten auch immer geile Urlaube und so. Aber
irgendwo musste das Schwarzgeld ja dann verballert werden. So.
Ja, und nee, dann haben meine Eltern das Haus in Landau gebaut. Also es war dann ein Doppelhaus, privat und Studio. Und da hatte ich dann das erste Mal ein bisschen mehr Konfrontation mit meinem Dad. Und da habe ich auf einmal gemerkt, und ich glaube, da hat auch er gemerkt, dass er die Erziehung ein bisschen verspielt hat, weil ich halt so ein Muttersöhnchen war, weil meine Mom halt immer da war die ganze Zeit und er halt nie. Und da gab es ein bisschen Konfrontation. Und
aber ich glaube ganz ehrlich, Väter ist immer ein schwieriges Thema, glaube ich. Also Väter und Söhne ist immer, also ich kenne mehr Leute, die sagen, Vatern und ich, naja, wir hatten noch eine schwierige Zeit, als welche, die sagen, nee, war alles geil so.
Nee, definitiv, ja. Also und es ging dann, als ich im Studio angefangen habe, ging es dann weiter. Da hat er erstmal gemerkt, wie ich tick so richtig, wenn wir waren halt tagtäglich aufeinander, von morgens bis abends. Und bei meinem Dad, die Ausbildung ist halt schon retro, so, ne, mit Nadellöten, ich komme vorm Chef, ich gehe nach dem Chef, ein Jahr lang machst du erstmal die Putze, machst du Stencil, Arbeitsplatz aufbauen, abbauen, Kundenberatung, pipapo, ne.
Hatte dein Vater vorher schon Azubis?
Ja, mein Dad hatte schon, lass mich überlegen, 5 oder 6.
Aber eigentlich muss ich sagen, so die alte Schule finde ich jetzt nicht verkehrt, so wenn man die genossen hat, so.
Nee, gar nicht. Also ich bin ultra dankbar, weil ich zitiere jetzt mal meinen Dad, ich kann zu den Hipster-Tätowierern heute halt einen Unterschied erkennen, ob meine Nadel gerade kaputt ist oder ob sie sauber läuft oder halt, ja. Und da bin ich schon ultra dankbar so, ja. Ich habe halt eben durch ihn die ganzen Leute kennengelernt, wie Henning Jörgsen, Philipp Löh etc.
Ach echt? Und,
Philipp Löh kennt mich.
Krass.
Immer wenn ich den sehe.
Weißt du, was geil ist, wenn du es geschafft hast, wenn du nicht sagst, ja, ich kenne Philipp Löh, sondern ja, Philipp Löh kennt mich. So, weißt du so?
Ja. weil mein Dad hat ja ein komplettes Backpiece von Philipp. Und als ich klein war, mein Dad ist halt alle 4 Wochen nach Lausanne gefahren zu ihm. Mhm. Und ich war halt immer dabei. Ich habe seine ganze Family kennengelernt, sein Bruder, seine Frau, seine Mama. Volles Programm halt einfach. Und wenn mein Dad tätowiert wurde, war ich halt mit den anderen hinten drin. Und die haben sich dann schön reingekifft. Ich war zwischendrin mit meinen 10 Jahren, hab ein bisschen gezeichnet, hatte Spaß mit denen und war ganz cool.
Also die haben da immer so um mich rumgekifft, aber ich war schon immer mehr so der Chemotyp. Ja. Da hab ich halt eine geruppt. Da.
Ich brauche nichts, was mich runterholt, ich brauche was zum Aufpushen. Ne?
Ja, genau.
Nasenkaffee.
Safe.
Nasenkaffee.
Also bin ich schon ultra dankbar, so die Ausbildung so gemacht zu haben. Und weil ich halt eben jetzt mittlerweile auch sehe, wenn ich mich mit Leuten in meinem Alter unterhalte oder jüngere tätowiere auch so, die haben halt nicht so ganz den Weitblick einfach. Die kaufen halt die Nadeln, die Cartridges, reißen die Packen auf und legen los. So, und ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Nadeln jetzt noch mit einer Lupe check, aber ich merke halt bei den ersten 5 Minuten, okay, die Nadel ist halt einfach vorne kaputt oder es ist ganz. Und das sind halt so gewisse Dinge, ist jetzt eins von vielen Themen, wo halt...
Wie würdest du das Gefühl beschreiben, dass du, also ist es was, was du ausplaudern würdest? So, oder ich meine, es gibt ja immer so kleine Geheimnisse, die man für sich behält. So, aber vielleicht ist es ja, dass du sagst so, nee, ich merke sofort, weil in der Hand, mit der ich spanne, vibriert es im kleinen Finger hinten, aber nur im hinteren Gelenk, dann weiß ich sofort, die Nadeln, alles scheiße.
Nee, also das ist so, ich sag mal so, die ersten 2 Jahre hat man da ja noch nicht so ein Gefühl, Sepp wird es erkennen, aber irgendwann spürt man das einfach, wenn du die Leine ziehst. Irgendwann spürst du halt einfach, wenn du die Leine ziehst.
Ja, du spürst das, wenn du die Leine ziehst, alles klar.
Ja, wenn es dann brennt und die Augen auch noch tränen, ey, dann war es definitiv ein Kram zu viel.
Ey. Dann wird das, naja, ist ja auch was. Alles hören, sagen.
Safe. Nee, irgendwann spürt man das halt einfach, wenn die Leine einfach schwarz ist beim ersten Mal ziehen oder wenn du merkst, okay, irgendwie die Linie, die ist franzlich oder so und dann merkst du, okay, irgendwas stimmt halt nicht so, ja. Ich habe halt noch gelernt, mit Spulmaschinen zu televieren. Ich habe auch gelernt, die selbst zu bauen, auseinanderzubauen. Ich weiß, wie man sie einstellt, etc. Mittlerweile arbeite ich halt auch mit dem Pen aus reiner Bequemlichkeit.
Mit welchem? Also ich hätte dich jetzt nach deinem Setup gefragt, was für ein Pen?
Von Sunskin. Aus Italien sind die. Die bauen eigentlich Spulmaschinen, habe aber jetzt einen Pen gebaut. Den haben sie jetzt, glaube ich, seit 4 oder 5 Jahren draußen. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin ultra happy, weil der ist aus Metall. Der ist halt ein bisschen schwerer. Die Alexandra bei uns arbeitet mit dem Cheyenne-Pen, der ist halt, ja, ist halt mehr plastik einfach. Ist ein bisschen leichter und der Cheyenne ist so, ja, ich spüre es irgendwie nicht so ganz. Und mit dem Sunskin, da merke ich halt, okay, das Ding hat halt einfach Gewicht. Nicht zu viel wie eine Spulmaschine, aber halt ein bisschen mehr. Das finde ich ganz angenehm zum Televieren.
Da muss ich aber sagen, bei dem Cheyenne-Ding, das ist Alu. Und das ist eigentlich, also von einer, ich meine, das ist halt immer, das ist wie mit Autos. So, weißt du, jeder hat sein Setup so und keine Ahnung, so es darf ja jeder irgendwie, ich habe auch, keine Ahnung, 5 Jahre mit Spule tätowiert, weißt du, wie ich meine so. Mhm. Ich habe halt irgendwann keinen Bock mehr gehabt, weil ich halt 2-mal im Monat immer auf Guestspot war, immer mein ganzes Zeug mitzuschleppen. So gerade auch, ich habe mit Einweggriffen gearbeitet und so weiter und so fort. Ja, das ist ja riesen viel Equipment, was du immer mitschleppen musst. Und da bin ich halt irgendwann zu den Cartridges gekommen und ich bin mit Cheyenne jetzt auch, glaube ich, erst seit 3 Jahren unterwegs, bin aber zufrieden damit, weil der ganze Kram es einfach funktioniert und weil ich das, ich weiß, sie hatten früher auch mal Effekte irgendwie, dass dann da mal so eine Nadel mal krumm war, aber in dem Fall war das jetzt tatsächlich, also ich hatte da noch nichts, was ich irgendwie weghauen musste, so. Deswegen, also, ja, aber krass auf jeden Fall. Und erzähl den Leuten noch bitte mal, was so deine Stilrichtung ist, weil das Mikrorealistik ist natürlich Unsinn. So, das ist natürlich quasi also, Aquarell war das. Ne?
Wenn jemand Aquarell oder Mini-Realistik will, muss er halt direkt 500 Euro die Stunde bei mir bezahlen. Ey. Drunter geht nichts.
Naja, wenn man was vom Besten will, ne?
Dafür.
Wenn man was vom Besten will, Mikro-Watercolor geht natürlich auch.
Ja. Nee, also ich bewege mich seit 2 Jahren jetzt im Neo-Traditional-Bereich. Würde sagen, ich war jetzt die ganze Zeit noch so ein bisschen in der, ich nenne es mal Findungsphase. Also ich habe Neo-Traditional gemacht, aber habe noch nicht so ganz meine Handschrift gefunden. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel, sagen wir, Robin Kemper, Benne Bullshark, Friedrich Übler, wo man halt direkt erkennt, okay, das ist von den Jungs. Und ich bin jetzt gerade so in die Richtung, ein bisschen meine Handschrift zu finden. Ich bin auch immer im engen Kontakt mit Robin, weil er so ein bisschen mein, ja, ich nenne es mal Vorbild ist einfach, was Sauberkeit, ja. Technik, künstlerisches Dasein angeht. Und er hat jetzt nur letztens zu mir gemeint, dass ich momentan auf einem guten Weg bin. Und es dauert noch ein bisschen, aber ich gehe meine Richtung auf jeden Fall.
Ja, ich finde auch, ich mag die Arbeiten von dir auf jeden Fall.
Dankeschön. Das ist, ich soll dich grüßen von seiner Frau Eva, richtig?
Ha, ja.
Ja, schöne Hallo. Grüße an dieser Stelle.
Danke, Eva.
Wessen Frau?
Nee, Eva hat's richtig drauf, Mann. Die kann richtig geil Torten backen, ey.
Ja, oh, das ist immer gut. Digga, da bin ich ein Abnehmer für. Also nicht, dass ich abnehmen würde, aber ich nehme sie dir ab, die Torten. Ist
doch nicht nötig abzunehmen hier.
Ganz, natürlich nicht.
Nee, ich habe für meine Freundin zum Geburtstag eine richtig fette Harry Potter Torte von ihr machen lassen. Und die ist richtig sick geworden mit dem Hut von, hier, der sprechende Hut und so, hat sie oben drauf gemacht und alles.
Ah, den Originalen. So.
Ja, safe. Hat sie kurz mal Dumbledore angerufen, Digga, schick mal rüber die Scheiße.
Nee, so einen alten gammeligen Hut so auf die Torte draufgesetzt, weißt du, so voll widerlich, so irgendwo im Schrank noch gefunden, so 3 Löcher reingeschlitzt und dann hier ist voll authentisch. Das, wie hast du denn den Staub hingekriegt? Ja, ist richtiger Staub.
Das ist, lag's ja 5 Jahre bei mir im Schrank,
ey. Ja. Hast du, wenn du, hast du, sind dir so durch deine Tätowierereltern, weil das ist ja natürlich dein absolutes USP, hast du irgendwie den Eindruck gehabt, dass deine Kindheit anders verlaufen ist als von deinen Homies, die wahrscheinlich zu 99%iger Wahrscheinlichkeit keine Tätowiererskinder waren?
Ja, safe. Mich war dem schon immer, Conventions war für mich Standard.
Wo warst du überall?
Also da bist du als Knirps dann immer
genau.
Mankte Bene.
Richtig, quasi, sagt wenn, man. Ich, wenn ich keinen Bock mehr hatte, hat Mama halt mit mir ein bisschen was unternehmen müssen. Das heißt, Papa war dann allein auf der Convention und wir sind ein bisschen in der Stadt rumgetingelt, wo wir waren und so. Und unterschiedlich. Ey. Wir waren in Lausanne waren wir auf jeden Fall. In USA waren wir einmal, das weiß ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ich kam Florida irgendwo. Mhm. Und es war halt schon immer definitiv anders für mich. Und aber so, ich fand's geil. Also für mich war es halt normal. Also ich kann es halt nicht.
Also du hast das nicht besonders empfunden oder so. Es war einfach irgendwie cool, aber das war halt so euer Familienleben.
Ja, genau.
So war das genau. Einfach.
Definitiv. Und meine Homies, ja, natürlich war das schon damals so Grundschule, nennen wir es jetzt mal so, in dem Alter, war dann schon, dass sie gesagt haben, okay, krass, die sind zu tätowiert so, ja. Und vor allen Dingen, wenn wir hier an, was ich, Baggersee gegangen sind oder so und Mama und Papa hier mal das T-Shirt ausgezogen haben oder das Top und beide hatten halt ein Backpiece von Philipp Löw oder die Arme von Philipp Löw, da war halt schon mal kurz im 10-Meter-Radius mal kurz Funkstille so, ja. Aber irgendwann haben sich die Leute dran gewöhnt so.
Also, das ist heutzutage auch nichts mehr, was man nicht sieht, ne?
Nee, ich mein, also heutzutage musst du dir die Fresse tätowieren lassen, also so wie ich halt, um aufzufallen. Das sagt mein Dad ja auch. Früher hat es mit dem Unterarm, warst du rebellisch in den 90ern, heute musst du dir halt die Fresse tätowieren lassen. So.
Ja, um aber ich glaube nicht mal mehr das. Also jetzt, wenn ich mir Berlin angucke, so in Berlin sieht jeder so aus.
Genau, Berlin ist ja, aber wenn ich jetzt hier in Landau, Landau hat knapp 50.000 Einwohner, ist so, ich nenne es immer ein großes Dorf, obwohl wir in der Unistadt sind, aber wir haben halt schon viel älteres Publikum bei uns, auch viele Studenten und so, aber wenn ich da durch die Stadt laufe, ist halt eben schon so, dass die Gafferei dann halt losgeht, so, ne, aber meine ganzen, also mein Freundeskreis hat ja fast keiner ein Tattoo, mein bester Kumpel hat gar keins. Und der sagt immer so, Digga, die gucken nicht alle an, ist ja, was sollen sie doch? Also wenn sie ein Passbild brauchen, sollen sie mich fragen.
Was mich jetzt interessieren würde, hast du schon mal jemanden verdroschen?
Nee. Okay. Nee, also ich hab mich in meinem Leben noch nie geprügelt. Ich hab's wirklich immer.
Also du wurdest auch noch nie verdroschen.
Nee, safe nicht, weil ich hab's immer verbal hinbekommen, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen.
Opfer.
Du Waschlappen, Alter.
Nee, da kann ich, das teile ich auf jeden Fall. Bei uns ist hier auf jeden Fall der Schlägereimeister, ist Adrian.
Der Schlägereimeister. Das stimmt übrigens nicht, bin sehr friedfertig.
Adrian hält sich an das Manko, an das Credo von Jesus, geben ist seliger denn nehmen.
Amen.
Amen, Bruder. Armen Bruder. Wie ist denn das?
Armen Bruder.
So, da wir ja jetzt, wir haben ja jetzt schon länger keinen Interview-Podcast mehr gemacht, ne? Aber wie war denn das? Ihr hattet ja auch relativ lange dicht, wie wir alle, Anfang des Jahres. Womit hast du dir die Zeit vertrieben in der Zeit? Außer mit an der Flöte rumspielen und Alkohol zu saufen.
Also erster Lockdown letztes Jahr im Frühjahr habe ich bei einem Freund im Sicherheitsdienst gearbeitet. Das heißt, der hat so Corona-Zentren bewacht. Mhm. Und zur Teststation, da war ich dann.
Ist eins ausgebüxt in der Zeit, wo du da warst?
Nee.
Okay.
Also es war wirklich ganz chillig. Er hat halt mega gut bezahlt für einfach rumsitzen. Den Leuten sagen sie, ey, ihr müsst kurz warten. So, jetzt darf der Nächste rein. Und das ging dann, glaube ich, ich habe 6 Wochen bei dem gearbeitet oder so.
Und da gucken dich die Leute an, die da zu dem Corona-Testzentrum kommen und stupsen dann andere an und sagen, hier, Kirk. So sieht man.
Das
wirst du. So wirst du, wenn du tätowiert bist. Ha. Soziale Unterschicht.
Das ist die Pest. So siehst du aus dann.
Dann.
Wenn du Gonorrhoe hast, guck den an. Nee, und dann, ja, jetzt im November, jetzt der letzte Lockdown war ja für uns 5 Monate.
Jo.
Und ich habe mich dann letztes Jahr von meiner Ex-Partnerin getrennt, im Sommer irgendwann. Und hab dann relativ fix meine jetzige Partnerin kennengelernt, die Hanna. Auch fleißige Zuhörerin. Shoutout an sie.
Schöne Grüße, Hanna.
Ja, genau. Hallo.
Und
hallo.
Hol. Grüße. Gude.
Und nee, also ich bin schon ultra dankbar, in der Corona-Zeit jemanden als Partner gehabt zu haben oder jetzt immer noch zu haben, weil ich wüsste nicht, was ich in den 5 Monaten gemacht hätte.
Der anständig die Flocken nach Hause bringt, meinst du?
Genau, ja. Und nee, ich war halt eben ultra oft bei ihr, weil wir haben eine Fernbeziehung mit 300 Kilometer. Oh, und es war auf der einen Seite auch ganz nice für die Fernbeziehung, weil wir halt, oder ich hatte ja die Möglichkeit, dann sehr oft sie hochzufahren. Und
mit Fernbeziehungen, da kennt sich der Sepp aus.
Ja, es gibt viel, mit dem ich mich auskenne, Adrian.
Ja, aber mit nichts so richtig gut.
Mit nichts so richtig gut, nichts in die Tiefe, ja. Wird mir oft gesagt, aber stimmt auch irgendwie.
Ja.
Ja, und dann habe ich irgendwann so im Dezember die Schnauze voll gehabt oder Januar. Und Hanna arbeitet im Pflegebereich, also sie macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Gesundheitswesen, also hat jetzt gerade die Abschlussprüfung gemacht. Und ihr Chef ist ihr Papa oder der Geschäftsführer von dem ganzen Ding. Und da habe ich halt einfach spaßeshalber mal sie gefragt, ist hey, ob ihr Dad nicht irgendeinen stupiden Job für mich hat. Ja, so. Und dann hat er nur gemeint, yo, er macht sich mal Gedanken. Und siehe da, ich habe 4 Wochen, knapp 5, bei denen dann Vollzeit gearbeitet.
Cool, was hast du gemacht?
Also Hauptaufgabe war dann Archiv bei denen komplett machen, weil die das die ganzen Jahre gemacht hat, war, glaube ich, das letzte Jahr, der letzten 2 Jahre krankheitsbedingt nicht da. Mhm. Und da war dann ein leichtes Chaos da oben und ich durfte dann so von 10 Jahren alles ein bisschen sortieren. Ich habe natürlich nicht alles hinbekommen, weil den Archiv ist einfach im Dachgeschoss. Und Fun Fact, im Februar waren es ja hier die minus 15 Grad. Geiler Scheiß, ich rufe ihren Vater morgens an, ich so, hey Tassilo, ich kann da nicht hoch, da oben ist Gefrierschrank so, ja. Und er so, ja, nee, alles cool, er ruft mich in 10 Minuten an, er sucht mir jetzt gerade was anderes. Und dann war es halt einfach so, dass ich man nennt es bei den Ärztetour, das heißt, ich fahre für die ganzen Pflegeheime, wo die haben, fahre ich die ganzen Rezepte abholen für die Patienten sozusagen, oder für die Heimbewohner. Das heißt, ich fahre zu jedem Arzt in der ganzen Stadt, hol die ganzen Rezepte ab, bringt es dann ins Heim und macht dann wieder irgendeinen anderen Scheiß. Und hab dann auch zwischenzeitlich mal eine Oma hier zum Arzt gefahren und so Zeug und pipapo. Und ja, das war so mein Job für 4 Wochen. Ich war ultra dankbar. Das war zwar nicht meine Uhrzeit, morgens aufzustehen um 6.30 Uhr.
Was war das coolste Medikament, was du abgeholt hast?
Morphium.
Okay.
Und ja, also ich war ultra dankbar, dass ich den Job machen durfte, wirklich. Weil ich habe dann halt 5 Wochen bei Hanna gewohnt. Wir haben uns richtig gut kennengelernt, weil wir halt vorher immer nur dieses Wochenende hatten, theoretisch. Und
so zusammenziehen, ja, finde ich, ist nochmal
Next Step.
Das stellt die Beziehung auf eine ganz andere Probe. Da lernt man sich erstmal richtig kennen.
Ich kann dir aber aus Erfahrung sagen, so, dann fängt der geile Teil an, wenn man dann zusammen wohnt. Fernbeziehung ist kacke. Fernbeziehung ist ein Provisorium, das ist ganz okay.
Ja, das stimmt. Das meine ich. Aber auch wenn du eine Fernbeziehung führst, ne, und das auch alles klappt, heißt das noch lange nicht, dass das funktioniert, wenn man dann zusammenzieht.
Das stimmt. So, dann ist es halt,
wenn man dann
make it or break it, so, weißt du?
Genau, weil wenn man dann so aufeinander rumgluckt, muss man mit dem Partner auch irgendwie schon zurecht kommen, ne? Und wenn du dir jetzt hier diese Manfred und Kunigunde Version reinziehst, wo er schon mit den Augen rollt, wenn vorne die Tür schließt, weißt du, und er sich dann lieber nochmal eine kleine Patrone reinballert, weil die alte kann er nee sabbeln hören. So, und was gibt's heute wieder zu essen?
Na, Jägerschnitzel. Komm, Mensch! Schließ mich doch wieder nur auf!
Psst! Es Fußball! Psst!
Fußball. Ich kann mir nicht mal Bier, wenn ich Fußball gucke. So mit Speichelspritzen dann so, weißt du?
Oh, ja. Ja. Oh, geil. Aber sie ist auch eklig.
Sie ja, auch. Ja, so. sie ist so wie in dem letzten Ding von Marci, von Marcis Rubrik hier, schön versoffen und exzessives Leben.
Ja.
Nee, aber an sich war es geil, die 5 Wochen, wo ich bei ihr war. Wir haben uns geil kennengelernt und jetzt ist er hier. Ja, jetzt geht's ja wieder rund, ne, mit Tätowieren. Wir dürfen ja dann Anfang März aufmachen, dürfen ja dann 5 Wochen tätowieren, dann wieder 6 Wochen zumachen, jetzt darf ich seit 3 Wochen wieder tätowieren oder so. Und jetzt hoffe ich,
dass du hast jetzt so in den letzten, was waren das jetzt, 8 Jahre, die du tätowierst, oder 7?
7. Ja.
7 Jahre, in denen du tätowierst, noch nie so wenig tätowiert wahrscheinlich, wie in diesem ja, Jahr schon.
Genau, also Maximalurlaub waren 2 Wochen bei mir.
Das ist krass eigentlich, wow. Ne? Ging ja. Mir auch so.
Hast du eine 6-Tage-Woche?
Nee, 5. Sagen wir 4,5. Also ich habe Dienstag bis Freitag Vollgas und Samstag fange ich um 10 an, so bis um 1 oder 2.
Wie machst du das bei dir mit den, hast du Zeichentage, wo du deine Vorlagen vorbereitest oder wie handhabst du das?
Nee, ich mache das morgens. Also ich bin jemand, ich muss, und also unter Druck kann ich am besten zeichnen und bin auch am effektivsten. Also wenn ich merke, okay, ich muss heute Mittag einen Oberschenkel tätowieren, mit, keine Ahnung, wie jetzt heute zum Beispiel, mit so einem Sensemann und ein paar Rosen aufs Knie, dann zeichne ich das in der Regel morgens eigentlich. Das heißt, um 7.30 Uhr geht der Wecker bei mir, Kaffee ziehen, ab an den Schreibtisch, Musik drauf oder irgendwie Netflix oder so ein Scheiß oder euren Podcast und dann Abfahrt.
Machst du Sport?
Kannst du zeichnen?
Ob ich zeichnen kann?
Ja, kannst du?
Nee, ich kopiere immer.
Pinterest.
Nicht sehr gut.
Mein Vater sagt immer, wenn man kopiert, muss man gut kopieren, dass man es nicht sieht.
Hat er recht. Am Ende ist es ja auch so.
Mit dem Zeichnen ist es ja auch immer, sorry, da sind ja Leute, die das wirklich irgendwie gelernt haben, weil die irgendwelche Kurse gemacht haben, bla, dies, das. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Zeichenskills dir eh angeboren
Adrian,
waren.
Adrian, wir wissen, ob du traced.
Nein, natürlich. Nö, das glaube ich. Nö.
Nee, ich sag mal so, Fun Fact für mich, ich war mit sieben das erste Mal in der Zeichenschule.
Krass. Ja, siehst du, er kann zeichnen. Das ist ja das, was ich meine. Du hast es halt, Zeichnen oder Malen oder sowas ist ja, also ist natürlich auch ein Talent, aber ist ja auch was man lernen kann.
Ja, definitiv. Wenn jetzt jemand sagt, er hat mir Bock zu zeichnen, muss er halt Grundkurse belegen, Vollgas. Ja. Gehst du auf eine VHS oder wie auch immer, irgendein Verein, wo das anbietet, pipapo, dann funktioniert es. Ja, also es gibt auch, mein Vater sagt auch immer, beim Tätowieren gibt es halt 2 Sparten. Es gibt die Leute, die zeichnen können, es gibt halt die, nicht, er will nicht sagen pauschal, aber dann hast du halt die Leute, die diesen Realismus machen, die kopieren halt einfach nur ein Bild. Und oft im Regelfall, wie gesagt, nicht immer, es gibt Ausnahmen, die zeichnen können, aber in der Regel können die Jungs halt nicht zeichnen. Wenn du sagst, ey, ich hätte gerne irgendwie eine geile Neo-Traditional Rose, sagen die so, ja, keine Ahnung, Leute.
Jo, da gibt's wirklich einige. Ja. Da habe ich auch letztens noch ein Gespräch drüber geführt, wo ich gesagt habe, du kannst nicht zeichnen. Ja, ich kenne keinen, der zeichnen kann, so bla, wo ich denke, boah, ist aber ein ganz schönes Armutszeugnis als Tätowierer. Aber das sind immer so 2 verschiedene Lager, die es dann gibt. Es gibt so die Realistik-Leute so beim Tätowieren, aber da, wie gesagt, auch nicht alle und dann so den Rest. Und der Rest kann dann meistens halt zumindest so die Basics. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel bei mir jetzt gerade Anatomiegeschichten oder so, hasse ich auch wie die Pest, das zu zeichnen, da brauche ich ewig für.
Ja, bei mir geht's, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, früher in der Zeichenschule war. Ich war dann nochmal nach der Realschule. Nee, in der 10. Klasse, wo es dann darum ging, dass ich auf die Grafikerschule gehen musste, ich eine Bewerbungsmappe abgeben mit 15 oder 20 Bildern. Und meine Eltern haben halt eben gesagt, yo, ich kann zwar zeichnen, aber da ist noch Luft nach oben. Und ich war dann nochmal komplett in den Osterferien und Sommerferien, 6 Wochen lang am Stück, nochmal in der Zeichenschule, um das mal aufzufrischen und aufzupuschen.
Krass. Gibt's was zeichnest du oder wo, was zeichnest du deiner Meinung nach am besten? Also was ist so dein Lieblingsding? Es gibt ja zum Beispiel hier Cedric, der Bastard, der kann ja zum Beispiel so gute Frauengesichter oder sowas, weißt du? Oder die anderen können Hände gut oder sowas. Was ist das, was du am besten kannst?
Also was bei mir schon so mittlerweile drin ist, also Blumen und so, also so Rosen, Zwingstrosen etc., da habe ich auch keinen Schmerz mit, die Freihand aufzuzeichnen. Was ich jetzt momentan ganz gern zeichne und auch gern tätowiere, sind so viel in die Vogelrichtung, so verschiedene Spatzen, was weiß ich was alles. Da habe ich irgendwie Bock drauf, mit cool kombiniert ein paar Blumen dabei, ein paar Beeren oder so, halt so dieses typische neotypische Zeug. Da gehe ich momentan schon drin auf, muss ich sagen, das ist so mein Steckenpferd. Ich will jetzt nicht an den Nagel hängen, dass ich hier sage, yo, Nico ist der Blumenspezialist.
Nee, aber einfach, es gibt ja Sachen, die, das hat ja nichts damit zu tun, wie der Rest dich sieht, sondern wenn du zum Beispiel sagst, so, boah, bei mir ist es zum Beispiel so Schrift, wo ich halt auch sage, ich bin mit Sicherheit nicht der beste Schriftentätowierer, so, aber Schrift kann ich dir auf Freihand drauf machen, Schrift habe ich drin, so, und Schrift kann ich dir rausbeten, so, weißt du, wie ich meine?
Nee, also, da kann ich mich dir anschließen, also Schriften bin ich auch so, ich habe eine Zeit.
Was?
Lade ich nur nie hoch. Nee, ich war eine Zeit lang halt viel mit Big Mies halt behaftet. Ja, hab mir seine DVD gekauft, pipapo.
Wie fandst du die?
Ja, die war okay so, aber ich habe dann halt viel mehr meinen Content aus dem Instagram gezogen, so.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr oder
arbeitest du mit Referenten? Also,
nein, lass ihn doch mal eine Frage stellen, Adrian.
Ja, warte doch mal kurz.
Hör mal.
Ich wollte doch mal fragen, ob er mit Referenzen arbeitet oder einfach alles aus dem Kopf macht, Alter.
Nee, Referenzen.
Entschuldigung.
Also ich orientiere mich, also ich nehme oft immer realistische, also normale Fotografien von echten Tieren und gucke dann aber schon, wie man Sachen kombinieren kann bei anderen Tätowierern, wie die das gestalten, pipapo, um halt ein bisschen Input zu bekommen.
Aber das ist doch, glaube ich, normal. Man ist immer so, sage ich mal, das die Summe seiner Eindrücke.
Natürlich, ja. Also wenn ich jetzt Robin frage, wenn ich Benne frage, alle holen sich ja Referenz von anderen Tätowierern, weil deswegen Ekel. Folgen wir. Ja,
Ekel 1, 2 und 3. Genau. Nein, Quatsch, ich mache Spaß.
Nee, aber deswegen ist ja Instagram auch gut und deswegen folgst du ja auch Tätowierern, nicht nur Freunden, wo Tätowierer sind. Einfach um Input zu bekommen, sagen, okay, geil, dann mach es so und so, probiere ich auch mal auf meine Art und Weise. Auf was ich gerade eben hinaus wolle, nachdem ich jetzt Adrian unterbrochen hatte, Dankeschön dafür.
Sehr gern.
Nee, ich habe meinen Lettering-Input viel von Big Knees bekommen, Big Sleeps, ich habe selbst ein Tattoo von Norm sogar noch und auch ganz viel von Gordo Letters.
Mhm.
Kennst du den Set?
Klar.
Geil, ist ein Freund von mir, der kommt immer zu uns zum Tätowieren.
Ein Battle zwischen uns, wer würde das gewinnen, schriftmäßig?
Boah, schwierig. Machst du viel Kalligrafie? Also ich habe gesehen, du hast jetzt was an Hals gemacht mit Kalligrafie. Fand ich nice. Gordo ist halt mittlerweile...
Na, Gordo macht ja so abstrakte Sachen.
Komplett, also es hat halt nichts mehr mit Schrift an sich zu tun, ist ja wirklich noch rein optisch malerische Kalligrafie so. Ich würde sagen, ist rein Geschmackssache. Bei dir ist es noch... Bei dir habe ich es jetzt gesehen, ist am Hals, ist ein bisschen eckiger und kantiger. Bei Gordo ist es halt ein bisschen runder mittlerweile und geschwungener. Der war früher auch eckiger. Muss ich sagen, finde ich sein Zeug heute ein Stück nicer als früher.
Ja, das ist ja immer so ein Gestaltungsprozess. Ich würde einfach vorschlagen, ich würde dich herausfordern zum Battle. Ja. Okay. Und dann können wir ja gucken. Und ansonsten hauen wir uns einfach auf die Fresse. Das können wir auch machen. Das kannst du auch haben.
Adrian ist Schiedsrichter einfach.
Nee, das finde ich geil. Pass auf, wir machen das so. Falls wir uns treffen.
Der Podcast hat so voll.
Ich hole mir jetzt, ich hol mir jetzt
und dann irgendwann, wir können uns auch richtig auf die Schnauze hauen, wenn du willst.
Ich hole mir jetzt meine Gratis-Tattoos ab. Und zwar machen wir einen Schriftzug genau denselben, so übereinander. Ich habe noch genug Platz, wir finden schon eine Stelle. Und ihr tätowiert den halt gleich. Und dann gucken wir, was geil aussieht.
Ja, okay, Seth, bei dir in Berlin auf dem Balkon. Auf deiner Terrasse.
Ja.
Ja, können wir machen.
Ja, alles klar. Okay, okay, wir haben einen Deal. Ja, aber irgend so was Kleines.
Ja, safe.
Muss das, ja, ist das Design, also, das
keine Lust nur? Jetzt hier, keine, nee, Lust, ne? Jetzt hier eine Full-Day-Session.
Nee. einfach nur das Wort.
Einfach nur ein Wort.
Genau, und dann machst du in deinem Ding und ich mach's in meinem Ding.
Okay, okay, so. Okay.
Ich mach halt so eine kleine Penisschrift wahrscheinlich. Aber
ja,
es so ist ein One-Liner. So ein One-Liner, ja. Wie ihr jungen Leute das heutzutage so macht. So. Naja.
Wie findet ihr das? Wie findet ihr so
One-Liner-Tattoos? Okay. Ist einfach.
Hey. Welche Tattoo-Richtung, welcher Style kotzt euch so am allermeisten an?
Brutal Blackwork.
Ja, das habe ich schon gesehen. Das ist mehr so, da geht's halt wirklich um Pain und nicht um irgendwas anderes, oder?
Mich kotzen keine Stilrichtung an, mich kotzen nur Leute an, aber davon eine ganze Menge, Alter.
Ja, bei Brutal Blackwork weiß ich ja schon direkt, wer gemeint ist. Nee, also bei mir ist so, Realismus bin ich halt null behaftet. Also so wie jetzt halt Sepp das Zeug macht, habe ich auch noch nie probiert, wenn ich ehrlich bin.
Kein Bock?
Ja, also ich denke mal, ich denke, ich würde es technisch hinbekommen. Nee, gebe ich ehrlich zu. So, ich habe es nie gemacht. Ich denke mir so, hey, es ist halt fuck, wenn da halt ein Schatten scheiße sitzt, ist halt die Nase halt von Sylvester Stallone einfach so, ne?
Du musst dir, weißt du, was das Geheimnis ist? Das Geheimnis ist, sich irgendwann bewusst zu werden, ey, ich muss mit der Scheiße nicht rumlaufen. Ich gebe hier mein Bestes, aber wenn es nicht klappt, ist es auch nicht mein Problem.
Ja, oder so. Nee, also Surrealismus ist so... bin ich raus.
Ansonsten bist du am ungeilsten. Und jetzt die Frage, welche Art von Realismus findest du beschissener? Farbrealismus oder Black and Grey?
Ich finde Farbrealismus beschissener. Ich muss sagen, so selbst ein Zeug feiere ich. Wen ich noch geil finde, ist Timo von Culture Shock.
Ja.
Der, finde ich, feuert ordentlich raus. Luso macht ja auch geiles Zeug, geht ein bisschen mehr in die Chicano-Richtung.
Alter, so Luso, Mix. Luso ist eine schöne Grüße an Luso an der Stelle. Das ist so ein Bastard, Alter. Ich habe gestern geguckt wieder in der Instagram-Story. Luso hat halt das sieht halt immer geil aus. So, das ist immer dieser Chicano Single Needle Dreierliner-Kram und das ist immer geil. Ja, und ich denke mir jedes Mal, du bist ein richtiger Ficker, Alter.
So nah.
Schöne Grüße, Dennis.
Er ist erstens menschlich ein ultra geiler Typ so. Er war ja schon einmal oder zweimal bei uns für ein Guestspot und wir hatten einfach immer eine geile Woche. Weil ich muss hinzufügen, bei uns, das ist ja auch nicht typisch, wenn bei uns ein Guestspot da ist, wird er 7 Tage die Woche, wo er da ist, gepflegt und gehegt wie ein Baby bei uns. Wir gehen jeden Abend mit denen essen, machen was, gehen was trinken, whatever. Und ich hatte einfach außerhalb vom Studio eine geile Zeit mit Luso und er ist ein witziger Typ einfach.
Du betreust oder ihr betreut eure Gäste quasi engmaschig?
Ja, schon. Also natürlich, wenn der Gast zu uns sagt, so, ey Digga, heute Abend will ich meine Ruhe. Kein Ding kann er die haben, so, ja.
Lass mal doch mal in Ruhe, ich bin zum Arbeiten hier. Ja,
piss dich!
Du altes Arschloch, in meinem Shop, mein Shop, meine Regeln.
Nee, also wir gucken schon, weil bei uns ist zwar klar, dass die Leute zum Arbeiten kommen, aber es ist dann schon so, dass ich halt die Gäste dann morgens in ihrem Airbnb oder Hotel abhole. Wir gehen erstmal fetten Kaffee trinken, frühstücken, dann entspannt in den Laden, dann gehen wir arbeiten, ja, so. Und abends gehen wir dann halt irgendwie. Bei uns ist ja sehr ländlich. Mit der Weinregion gehen wir halt abends immer in irgendein Weingut was essen oder in Landau haben wir einen geilen Italiener direkt um die Ecke vom Studio und da wird sich immer was finden und ist halt
abends
einfach Zeit für geile Gespräche, privat oder auch beruflich so. Ja,
ja, aber ich finde, darum geht es ja auch immer.
Ja, ja, aber genau. Das ist nicht überall so.
Nee.
Also ich habe das jetzt in Pop-Up-Situationen, ja, ich habe jetzt schon einige Sachen auch gesehen, wahrscheinlich nicht so viel wie ihr, mit Sicherheit, aber trotzdem also meine Erfahrungen gesammelt und ich mache meine Pop-Ups vorwiegend in Tattoo-Studios, ist es halt so, dass manchmal wirst du halt herzlich aufgenommen und die Leute kümmern sich um dich und haben Bock, was mit dir zu machen, was von dir zu erfahren und. Und manchmal ist eher ein Job. So, dann ist der Feierabend, dann gehen alle nach Hause und
oder die Leute, okay. die Chefs oder so, die Leute, die ja das sagen haben, ziehen dann so zwischendurch durch, weißt du, so und sehen und sagen, wir sehen uns morgen, so, weißt du?
Ja, genau. Hab ich halt schon von großen Studios in Deutschland gehört, so, dass die manchmal gar nicht checken, dass du da bist, so auf die Art, ne? Das heißt, der Manager regelt alles mit dir und die wissen, dass du zwar da bist, aber so mit dir unternimmt halt keiner was so, ja, wo ich mir dann denke, ja, finde ich halt schade eigentlich, weil du machst deinen Guest eigentlich, um dich auszutauschen.
Ja.
Die Arbeit ist das so zweitrangig eigentlich und von daher, da gucken wir, haben wir schon immer geguckt, dass bei uns ist eigentlich so, das Tätowieren ein bisschen zweitrangig ist und so das Private außenrum des Abends weggehen, geil unterhalten, coole Gespräche führen.
Wie gesagt, auch so, Nico, wir sind ein bisschen, wir sind ein paar Mal abgebogen jetzt.
Ja,
sorry. Aber die Frage steht immer noch im Raum, beschissenste Erfahrung.
Ich merke schon, wir haben Zeitdruck hier, ne?
Wir sind immer noch beim Intro.
Beschissenste Erfahrung war für mich Montreal Flughafen und mein Flug war überbucht und mein Ticket war das überbuchte Ticket auf einmal. Und ich hatte aber einen Zeitdruck, weil ich wiederum in Landau sein musste, 2 Tage später. Weil du hast ja dann Nachtflug und so einen Scheiß. Und da war dann so, okay, jetzt ist gerade richtig scheiße. Und ich war allein in Kanada zum Arbeiten auf Convention in Montreal. Und dann ist dann schon so, okay, Alter, fuck, jetzt stehst du da am Flughafen in Montreal, musst wahrscheinlich einen Flug morgen nehmen, aber wo pennst du und pipapo. Und ja, das war schon scheiße. Und nach langem Diskutieren mit den Stewardess oder an dem Gate halt einfach, haben die mich dann irgendwie doch reingelassen, weil dann ein anderer gesagt hat, jo, er kann eine Nacht hier bleiben, alles cool.
Wie war die Einreise nach Kanada?
Ich muss sagen, Kanada ist ein bisschen strenger als Amerika, würde ich sogar behaupten. Weil viele immer sagen, jo, Amerika ist für Tätowierer Horror. Ich war mit Papa vor 2 Jahren in San Diego auf Convention. Also er hat tätowiert, ich war nur als Besucher dabei. Und da war es eigentlich relativ easy. Wir sind reingegangen, mein Dad hat gesagt, jo, ich bin zum Tätowieren hier, ich bin auf Convention. Ich tätowiere 2 Tage, hier ist mein Rückflugticket, ich verpiss mich aber auch wieder. Dann hat der Typ gesagt, jo, ist in Ordnung, viel Spaß. Und in Kanada ist schon, ich war mit meinem Papa schon zusammen auf der Convention.
Das hat er gesagt und damit ist er reingekommen mit einem Touri-Visum?
Ja, safe. Er hat halt eben angekreuzt. Nee, er hat angekreuzt, er ist geschäftlich dort.
Aber du brauchst ja ein Visum dafür.
Nee, ist ja eine Convention, ist ja eine Messe. Er hat es halt eben auch plausibel erklärt. Das ist Sache, wenn ein Messebauer da hinkommt, darf er seinen Scheiß auch ausstellen.
Okay.
Und das hat der Typ geschlossen. Also, es war, der war ultra nett und der hat es dann auch gesagt: Ah ja, voll cool. Und Abschlussspruch war dann so: Ja, vielleicht sieht man sich am Wochenende auf der Convention. Jo, ciao.
Ja, ist doch lustig.
Ja. Nee, Kanada an sich, die sind ein bisschen strenger. Ich habe, also ich, du bekommst auch in Montreal von Pierre, vom Veranstalter, immer einen Brief, wo klipp und klar drin steht, ich bin nur für das Wochenende da und es ist auch erlaubt, dass ich an einem Wochenende da bin, weil es klärt er extra mit dem Government von denen ab, dass es für die Tätowierer, die vom Ausland kommen, halt erlaubt ist, fürs Wochenende ihre Arbeiten auszustellen. Ob ich Geld
Ach,
verdiene
du
oder
musst
nicht.
eingeladen werden.
Ja, also du bewirbst dich halt einfach oder du wirst eingeladen, aber er regelt es dann so, dass du halt einen Brief bekommst, wo du dann am Zoll vorweisen kannst, hey, ich bin hier, um meine Arbeiten auszustellen. Ob ich tätowiere oder Geld verdiene, ist ja dahingestellt. Ich habe halt einfach gesagt, ich wurde im Voraus schon vom Veranstalter bezahlt, dass ich da hinkomme.
Ja.
So als Ausrede. Und die hat es gestuckt. Sie so, ah ja, okay, geil, viel Spaß.
Ja, das
Dann
ist
war das ganz
da,
cool.
aber da muss ich wirklich sagen, das finde ich ist halt eigentlich richtig scheiße, dass das so ist, dass man
Ja,
das heutzutage
natürlich.
so machen muss, weil es wäre doch viel geiler, es wird doch eh gemacht, weißt du, und dann kannst du halt einfach
Ja,
sagen, ja,
natürlich.
gut, weißt du, wie lange willst du da bleiben? Okay, 2 Wochen, gut, zeig mal Rückflugticket, alles klar. Was denkst du, was du verdienst oder du wirst veranschlagt, sagst 2 Tage, du machst jeden Tag keinen Plan, $500 oder so,
Ja.
dann zahlst du jetzt hier direkt am Ort so und so viele Steuern und dann Tschüssikowski und dann hast du entweder Glück oder Pech, je nachdem, ob du mehr oder weniger machst. So fände ich
Ja.
das cool, weil so, das Ding ist halt, ich will auch was für Amerika die Sachen, ne? Ich finde, das ist immer so eine Wahnsinns-Stresssituation dann am Zoll, weil du nicht weißt, hast du da jetzt irgendeine Missgeburt sitzen, den dir auf den Sack gehen will, so.
Ja,
Oder
kannst Pech haben.
bei mir, ich habe auch Horror-Stories gehört und war in 2 Minuten durch, so. Das war überhaupt kein Thema. Einmal kurz
Ja.
Fingerabdrücke abgegeben, so, fertig. So, aber das Problem an der ganzen Geschichte ist dann wirklich, dass ich mich halt gefragt habe, so, ja, kein Plan, warum? Also, weißt du, warum macht man das nicht? So, das wäre.
Steffi, hast du das mit deinen Maschinen gemacht? Waren die im Gepäck?
Nein.
Vorgeschickt, oder?
Nee, auch nicht.
Hast du dort eine gekauft oder ausgeliehen?
Ich habe eine Zweitgarnitur, die in Texas bei Faces in the Dark noch auf mich wartet.
Ach,
Schöne Grüße an
okay.
Ty, der den Podcast hört und dem ich das aufs Auge gedrückt habe.
Er wurde verdonnert
Lecker.
dafür.
Ja.
Ja,
Naja.
man muss ja auch irgendwie erfinderisch sein, ne?
Anders geht's
Ja,
halt nicht.
definitiv.
Das Ding ist halt,
Ja.
wenn du sowas machst, dann geht das gar nicht anders. Und das ist halt eben gerade genau das Problem. Und ich habe auch keinen Bock. Das Ding ist, du kannst in Amerika mit diesem Künstlervisum kannst du dann für 4 Jahre die Hälfte des Jahres in Amerika arbeiten. Aber das will ich gar nicht. Weißt du, wie ich meine?
Ja, alles
Ich will so alle
klar.
2 Jahre mal für 2, 3 Wochen vorbeikommen, so, aber ansonsten sollen die mich in Ruhe lassen, so. Und das Letzte, was ich will, auch wenn ich Amerika sehr mag, ist halt da zu wohnen. So.
Ja, also mich bockt's, also zum Wohnen würde es mich auch gar nicht bocken, so bin ich ehrlich.
Wir haben es hier schon ganz gut, oder?
Ja.
Deutschland ist
Ja,
schon eine schöne Ecke.
definitiv.
Was ist dein Lieblingsland, Nico?
Also bis jetzt auch privat zum Urlaub machen, muss ich sagen, Portugal.
Boah, das habe ich oft
Portugal
schon
ist
gehört.
wunderschön, ja.
Ich war noch nie in
Ja.
Portugal. Lohnt sich
Das
das?
wäre
Ah
unser
ja, Rezept
Reiseziel
geht da
dieses
hin,
Jahr
Mann.
gewesen.
Nee, das ist halt, also mein erster Urlaub war in Portugal. Und da kannst du dir, habe ich mir dann einen Camper gemietet. Und bei denen kannst du halt an jedem Strand einfach dich rückwärts hinparken, Klappe auf, im Bett liegen und Sonnenuntergang angucken, Digga. Das ist so nice. Und es bockt kein Mensch. Und es ist halt im Verhältnis noch sehr günstig alles dort. Du zahlst halt dafür ein Espresso 60, 70 Cent oder so, ja.
Das Fressen ist geil, oder?
Ja, fischlastig halt, aber ultra nice. Also ich bin jemand so, wenn ich am Meer bin irgendwo, dann ist bei mir schon safe, dass ich immer sage, okay, ich gehe mir einen geilen Fisch irgendwie. Dann ist bei mir immer so Fischzeit angesagt.
Ja, so ein bisschen Landeskultur. Kennst du diese portugiesischen Croissants?
Die kleinen Pastel
Nee, ich glaube nicht. Das sind so, sehen, also haben die Größe von normalen Croissants, sind aber so richtig gelb, so richtig
Ach
fettig.
so, ja, die Story kann ich dir erzählen, warum bei denen alles mit Eigelb gemacht ist.
Okay.
Jetzt halte ich fest, früher im Mittelalter bei denen irgendwann haben die das Eiweiß und das Eigelb getrennt, weil die das Eiweiß zum Waschen genommen haben, um die Klamotten sauber zu bekommen. Und dann wussten sie nicht, was mit dem Eigelb anstellen sollen. Und dann haben sie irgendwann angefangen, aus dem Scheiß Gebäck oder Süßigkeiten zu machen.
Da fressen wir das einfach. So, weißt du, so.
Ja, das so eine Scheiße. Nee, also das ist die Story, warum bei denen alles so mit Eigelb gemacht ist eigentlich und alles so gelb auch ist. Weil das Eiweiß ist gar nicht drin bei denen.
Ah, okay, krass. Das wusste ich auch nicht.
Nee, hat mir Gordo erzählt. Weil mich hat es mal interessiert, weil bei denen ist alles mit Eigelb und Pipapo, Zucker und Eigelb ist bei denen overloaded. Und hat er mir mal die Sache erzählt. Ich dachte, ach, interessant, siehe da.
Abgefahren.
Das ist so unnützes Wissen, da kann man immer mal in einer Smalltalk-Runde mit punkten.
Ja, ne, ja, das sind so die kleinen Treasures, die man dann zwischendurch mal außen vor holt. Wenn niemand was zu sagen hat, niemand eine geile Story hat, dann kannst du den raushauen. So.
Wusstet ihr eigentlich und dann geht's ab.
Übrigens.
Ja, dann kriegst du was richtig.
Das Eigelb damals in Portugal.
Kannst du surfen?
Portugal ist wirklich eine schöne Ecke. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Auch unten Algarve.
Ich habe eine Frage gestellt, Adrian.
Traumhaft. Wie war die Frage?
Ich wollte wissen, ob Nico surfen kann.
Ach so, nee, ich habe es probiert, aber ich habe bei mir ein bisschen Probleme mit den Abduktoren und durch die schnelle Bewegung ins Aufstehen klemmen die sich bei mir mal ein. Entweder bin ich zu fett oder keine Ahnung, was los ist.
Das glaube ich nicht. Wie viele Jahre bist du Skateboard gefahren?
2 oder so.
Ich wusste, dass du Skateboard gefahren bist. Ha.
Aber ich fahre seit ich 8 Jahre alt bin Snowboard.
Okay.
Also ich fahre jetzt seit 20 Jahren Snowboard, schon jeden Winter 2-mal oder 1-mal mindestens.
Abgefahren.
Was ist dein größter Skill außerhalb der Tattoo-Welt?
Snowboarden.
Also du findest, da bist du so richtig gut. Hier ist gerade so eine fette Hornisse. Wow.
Ja, schon. Also ich habe schon verschiedene Kurse mitgemacht, so im Funpark zu fahren, abseits. Und das Ultra-Highlight war halt, als ich mal ein Gutschein geschenkt bekommen habe für mit dem Helikopter auf den Gipfel fliegen, oben rausspringen und dann runterfahren.
Ja, das
also
ist geil.
Mit dem Führer halt einfach, mit so Lawinenpiepser hinten drin und so. Und das war dann schon nice. Also das ist schon so das größte Highlight außerhalb vom Tätowieren bei mir, wo ich so privat hatte.
Da bin ich noch nicht weitergekommen. Ich hatte bis jetzt nur ein Übungswochenende und das hat zum Schluss auch schon ganz gut geklappt, aber ich hätte noch einen Tag extra gebraucht.
Adrian, lass uns doch mal zusammen in den Skiurlaub.
Man braucht so circa 3 Tage.
Ja, nach 3 Tagen kannst du auf jeden Fall schon mal die Basic und kannst zumindest Kurven fahren und kommst heile den Berg runter einfach.
Ja. Da habe ich nämlich so Bock drauf. Snowboarden finde ich nämlich schon seit immer so geil, dass das steht safe auf meiner To-Do-Liste und wenn ich 100 werden muss, zu machen.
Für mich ist halt chillig, ich habe halt von hier bis direkt Österreich, brauche ich 3,5 Stunden oder so und dann bin ich schon direkt im Montafon, also das erste Skigebiet direkt nach der Grenze und von daher ist es immer...
Ja, das ist da, wo meine Freundin herkommt, ist das ähnlich. Die braucht auch nicht viel länger. Ja, die kommt aus Landshut und...
Landau, Landshut, das ist praktisch nur gespiegelt auf der anderen Seite von Deutschland.
Definitiv.
So steht es geschrieben.
Ihr hattet es ja im letzten Podcast schon drüber, dass ich ja zum 1.10. die Pforten hier dicht machen werde in Landau. Adrian, du siehst verwirrt aus und voller
Angst. Ja, hier war so eine fette Hornisse.
Adrian, übrigens, so meine Mutter hat mir nach dem letzten Podcast hat die mir so eine Erklärseite für Kinder abfotografiert, die in der Zeitung war, dass da steht, dass man gar keine Angst vor Hornissen haben braucht. Ich habe gesagt, ich leite dir das weiter, das ist auch in einfacher Sprache verfasst. So.
Für Kinder. Aber wenn dir eine Hornisse ins Gesicht fliegt, ja, dann bist du ohnmächtig.
Die musst dich mit der schlagen, du musst deine Deckung dann hochnehmen, also du musst so ausweichen, musst immer nach der boxen, so. Pam, pam. Und die Hornisse geht dann so zurück in die Hornissennest und sagt, boah, Alter, ich hab grad richtig auf die Fresse gekriegt, so. Wird richtig verdroschen.
Lass mal hingehen.
Nö, der hat mich geschlagen. In die Fresse, Schnauze haben
das
die ja
dann,
nicht, die haben einen
Das
Schnabel,
musst du dir
oder?
Vorstellen, wie dieses Video mit dem Typen und dem Känguru. Kennst du das? Das Känguru, was den Hund so im Schwitzkasten hat und dann geht der Typ hin, so geht der Typ hin und boxt dem Känguru in die Fresse.
Du siehst vor allem so, dass er perplex ist erstmal und nicht weiß, was er machen soll und sich dann dazu entscheidet, dem Känguru so eine richtige Bombe zu verpassen. So. Ja. Und das Känguru kippt dann auch so nach hinten und denkt sich auch so, boah krass, Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ja, genau. Okay, wow.
So, okay. Was war das denn? Ja. Aber so ist es mit der Hornisse und mir. Okay. Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann boxe ich hier einen in die Schnauze.
Ja.
Dann fliegt die so zurück. Und
hast du
so.
Schon mal einem Känguru in die Fresse gehauen?
Ja.
Du doch nicht, Nico, unseren Gast, frage ich.
Nee. Ich habe Nico nicht in die Fresse gehauen.
Hast du schon mal einen Hund im Schwitzkasten gehabt?
Ja.
Ich war schon mal auf dem Hund draufgelegen. Also so als, ich nenne es mal Belehrung. Dass
Perverser.
Ja, als Perverser. Schön abgerammelt von hinten. Ey. Also wir hatten schon immer einen Hund, seit ich denken kann. Und das war dann damals irgendwie so, hat der Hund irgendwie nach mir geschnappt und meine Mama hat mich dann direkt genommen und gesagt, so, ey, jetzt der Hund runter und ich muss oben drüber so dieses Machtverhältnis, damit er das direkt wieder merkt, wer hier so der Chef ist dann einfach.
Und dann hast du mit Elbow-Checks gearbeitet so ein bisschen, weil das macht man ja in der UFC. Man
jetzt die Melodie von John Cena.
Wir sind ja dafür bekannt, dass wir auch Fragen stellen, die andere Leute nicht stellen. Wir haben dich schon gefragt, was das krasseste Medikament war, ob du schon mal einen Hund gewürgt hast. Weißt du, solche Sachen. Das wird man nie wieder irgendwo anders hören. Das
also ist doch was war das? Ja. Was war das Schönste? Wir hatten jetzt so eine Negativerfahrung von dir oder deine Negativerfahrung. Was war das Schönste?
Also jetzt mal auf das letzte Jahr oder auf die letzten paar Monate bezogen, ohne jetzt ultra kitschig zu klingen, safe, dass ich meine Partnerin kennengelernt habe, Hannah. Also,
ein bisschen romantische Musik.
Ein bisschen romantisch, bitte. Danke.
John Cena Musik hätte ich gern.
Nee, aber für mich waren schon geile Momente so, wenn ich Einladungen für Conventions bekomme, wie Montreal, wo für mich aktuell so das Highlight war. In Borneo wurde ich auf Convention eingeladen. Das sind schon so aus den letzten Jahren Ereignisse, wo mich happy machen einfach. Und auch viele kleine Dinge wie Komplimente von Tätowierern, dass ich mich ganz gut entwickle, dass ich saubere Arbeiten mache. Das ist schon etwas, wo ich mich
Was antwortest du dann auf sowas? Antwortest du dann, ich wünschte, ich könnte das auch von dir behaupten? Oder was antwortest du dann?
Nee, also als Robin gesagt hat, yo Nico, du gehst deinen Weg, dachte ich, oh Digga, Alter, du gehst aber auch richtig rückwärts, ey.
Und dann hat sie ihn angezinkt bei einer gewissen Instagram-Seite. So.
Oh, Digga.
Die ist ja zum Glück down.
Ja, also alle...
Was sagst du denn? Hast du,
Ich wusste, dass das Thema kommt.
Na, wir haben es noch nie thematisiert und wir haben es noch nie thematisiert,
das machen wir auch nicht.
Nee.
Das, was ich dich fragen will, ist, du bist ja oldschool groß geworden. Auch oldschool in einem Shop. Da war halt.
Auf die Brücke bin ich gespannt, Alter.
Alter Flair.
Ich auch.
Ne? Da war noch alter Flair. Wie ist man damals umgegangen? Wie hast du das mitbekommen? Wurde da hart einer weggegendert?
Nee, klar, ich bin jetzt mit der aktuellen Generation ja groß geworden, mit Instagram etc. pp. Und mein Dad ist ja nicht ganz so in dem Game drin. Also er lässt Instagram immer schleifen, er weiß es auch und sagt immer so, oh, ich habe irgendwie dann doch keinen Bock, zu viel Zeit am Handy zu verbringen und so, was ich auch komplett nachvollziehen kann, weil seine Quality Time ist halt einfach mit seinen Oldtimern rumschrauben, was auch immer, mit seiner Frau, pipapo. Er sagt halt eben so, yo, das ist halt die Scheiße von Instagram. Also früher hat sich das halt einfach in der Lokal rumgesprochen, falls da irgendwie Scheiße... Boah, Stößchen, ey.
Adrian, ganz kurz, merk dir kurz, was du sagst. Ich muss das kurz einordnen, damit die Leute wissen, warum wir jetzt lachen. Adrian hat sich gerade einen sehr aufwendig aussehenden Cocktail ins Bild reichen lassen. In einem Martini-Glas.
Es sieht aber aus wie geschüttelt, nicht gerührt.
Ja. Oh, ja, aber ja...
Wundervoll.
Und er sagt dann einfach so, yo, auch durch Corona haben die Leute halt auch mega viel Zeit, auf Instagram aktiv zu werden. Das merkst du halt eben auch.
Ja.
Du hast halt, ich finde es in gewissermaßen voll in Ordnung, dass der Feminismus jetzt im letzten Jahr so extrem gekommen ist.
So, Nico, war schön mit dir heute. War so, weißt du?
Und tschüss. Nee, hat ja alles...
Endlich
alles
ist hier auch mal was für die Mädels.
Nee, hat ja alles seine Gleichberechtigung. Ist auch voll in Ordnung, dass es da ist. Aber
Hauptsache, die verdienen weniger als wir,
ja,
oder?
Ja, definitiv. wenn Hanna mehr verdient, Alter, zwack ich direkt ab. Ich sag, gib mir direkt her die 500 Euro mehr, die gehören mir eigentlich.
Dass du das direkt, also dass sie überhaupt eigenes Geld erlaubst, finde ich schon krass. Also Adrian, ja, ich mache sowas ja nicht.
Du bist ja, weltoffen, nee, halt. Man merkt, nee, du bist viel gereist. Du bist
progressiv.
Safe. Aber ich muss halt eben sagen, auf diesen gewissen Seiten, die jetzt in den letzten Wochen, die 4 oder 5 Stück, die es probiert hatten, aber dann leider juristisch gescheitert sind, weil es alle gleich dumm sind, leider Gottes, muss ich sagen, wurde der Feminismus umgeschwenkt auf Männerhass und Hetzjagd einfach. Und ich denke mir so, das war halt mega fail. Ich muss sagen, die Seiten, wenn man so eine Seite macht, macht es informativ, aber die haben halt eben alle unterschwellig und unterbewusst für so eine Hetzjagd aufgerufen. Und ich habe von Tätowierern mitbekommen, die haben Drohungen bekommen und, jetzt haltet euch fest, Morddrohungen bekommen. Das habe ich nur gehört von jemand anderem noch. Wo ich mir denke, jo, da hört es halt einfach auf. Es ist scheiße, was die Jungs gemacht haben, so, es geht einfach nicht, aber bei Drohungen, Morddrohungen, wo ich mir denke, ey, Alter, jetzt sag mir mal einer ins Gesicht. So,
also, ja,
dann
ich,
komm
ich
nach Landau
sagen,
und dann schlage ich dir in die Fresse. So auf die
ich Art, muss ne? sagen, alle, die ich gesehen habe, die sich da so stark gemacht haben für und das für eine richtig tolle Idee gefunden haben und sich da richtig reingesteigert haben und irgendwelche Seminare jetzt auch geben und so, da denke ich mir halt so, wenn ihr die Hälfte der Zeit aufbringen würdet, um euer Tattoo-Game weiterzubringen, so, dann wärt ihr jetzt ganz woanders, anstatt so eine Scheiße euch damit zu verschwenden.
Nee, genau,
aber,
definitiv.
Also nichtsdestotrotz, ich denke einfach nicht, dass es die Aufgabe von Instagram ist, Leute zu richten so, und wäre es den Leuten, die diese Seiten betreiben, darum gegangen, so den Opfern zu helfen, dann hätten die sich einen Anwalt genommen und hätten das Ganze still und heimlich gemacht. Haben diese Leute aber, wie das immer so schön ist, gerade bei gewissen großen Blogs, die es in Deutschland gibt, die dann einfach darauf hoffen und daraus einfach Reichweite destillieren.
Die einfach
über Leichen gehen, denen das scheißegal ist, denen jede Aufmerksamkeit recht und billig ist. Einfach nur, weil das Ganze auf Instagram dreht. Und ich habe mich ekeln diese ganzen Leute an, die diesen ganzen Kram, diese ganze Hetzjagd da in irgendeiner Form so gefeiert haben und sich da wie die letzten Gaffer hingesetzt haben. Ich habe mich da tagelang drüber aufgeregt, weil ich das richtig einfach nicht fassen konnte. Die Typen, die da genannt wurden.
Ich muss ja immer was erzählen.
Warte ganz kurz, wenn die Sachen und von den Typen da stimmen, dann gehören die einfach.
Der redet sich immer in so einen Rausch.
Nein, dann gehören die einfach, ich finde, dann gehören die angezeigt und gehören rechtlich belangt. So, weil das einfach, das steht völlig außer Frage, dass das verkehrt ist, aber es ist auch, ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der es cool ist, Lynchjustiz zu betreiben, weil dafür glaube ich zu sehr an den Rechtsstaat.
Ja, nee, bin ich voll bei dir auf jeden Fall. Ja, also das haben einfach die Seiten oder Instagram, nehmen wir es jetzt mal einfach Instagram.
Und wer will ich darüber jetzt nicht sagen? Auch nicht hören! So.
Nee, die haben es einfach komplett falsch angepackt, so. Ja,
aber bewusst. Es ging um Reichweite, es geht um nichts anderes. Ja. Und die ganzen Trottel haben sich alle einspannen lassen dafür. Richtig schön. Die hätten sich auch schön Hinrichtungen angeguckt auf dem Marktplatz damals. Und hätten gesagt, auch schön, das Blut spritzt aber toll heute.
Nee, das ist...
ich habe Tickets für die erste Reihe, da brauche ich einen Regenschirm, Jutta. Das weißt du Bescheid, ne?
Nee, das war so ein bisschen das Prinzip wie bei dem Film
mit
Jürgen Vogel. Ja? Bei dem Film, wo er halt einfach hier auf einmal die Welle. Diese Gruppe gründet und alle schwimmen auf einmal mit. Und so war das auf der Seite halt eben auch. Die haben irgendwie alle
Älteren, die älteren Semester unter euch kennen den Film nicht, die kennen aber das Buch, weil die das in der Schule gelesen haben.
Definitiv.
Das stimmt.
Der Film ist auch ganz gut. Also mit Jürgen Vogel ganz gut besetzt. Naja, doch, also Jürgen Vogel macht's gut.
Der ist super. Naja, Adrian wollte noch was sagen, dann lass uns das
genau. Thema jetzt habe ich doch, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr.
Dann also
ständig werde ich unterbrochen.
Genau,
Thema Abschluss.
Ich habe es einfach vergessen.
Hätte man anders lösen können auf jeden Fall.
Thema Abschluss war nicht gut, fand ich nicht gut.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Nico, wurde bei euch früher im Studio noch geraucht? Hast du solche Zeiten noch miterlebt?
Ja, klar. Wir hatten Papa im Büro hinten einen Kampfhund American Stafford geraucht.
Ja. Geil. Hat man damals noch ein gutes Bier dazu getrunken?
Nee, ich glaube, mein Dad war wirklich so tagsüber, hat er kein Alkohol, also so gar nicht. So Arbeit war Arbeit und erst nach Feierabend, wo er sich ein Bierchen gegönnt hat.
Oh, okay, gut.
Also da war wahrscheinlich
strikt. Bei all dem, was heutzutage abgeht an Hygiene und schieß mich tot und was nicht alles, was für ein Shop für irgendein Konzept haben muss, muss man sagen, damals war auch irgendwie charmant, oder?
Ja, auf jeden. Klar, da war dem alles ein bisschen geregelt, aber mittlerweile dadurch, dass ja bei uns der deutsche Staat jetzt auch mehr den Finger drauf hat und mehr mehr Einsicht haben möchte, sagen wir es mal so. Was auch in Ordnung ist, weil sich so die Kackstudios halt von den guten differenzieren oder zumachen müssen durch Hygienekonzepte oder Auflagen.
Das glaube ich nicht.
Nee, also da sind sie dann doch noch nicht ganz so hinten dran, aber ja, es hat seinen, wie du schon sagst, seinen Charme gehabt damals einfach.
Wenn jetzt einer von den Zuhörern die ultimative Frage stellt, die du wahrscheinlich noch niemals in deinem Leben gehört hast, aber wie wird man Tätowierer? Was antwortest du denn dann?
Wenn ich jetzt mal nicht aus meiner Sicht gehe mit Familienbetrieb, ist es einfach, wenn man da wirklich Bock drauf hat, muss man sich bewusst sein, dass die ersten 3 Jahre richtig hart werden. Also ich gehe jetzt mal ich habe dieselbe Ausbildung gemacht wie jeder bei meinem Papa. Das erste Jahr habe ich keinen Cent verdient. Null. Und weil mein Papa ist noch so, mein Vater hat damals noch Geld bezahlt, um in dem Shop bei jemandem die Scheiße wegzuräumen, um über die Schulter zu gucken. Und er sagt halt, jo, das ist ein bisschen extrem oldschool, aber er sagt dann einfach, jo, das erste Jahr machst du alles for free bei mir. Er sagt, wenn du einen Nebenjob machen willst, mach das, aber die Studiozeit darf jetzt nicht drunter leiden.
Okay, wow. Und was war dann denn die Alternative? Nachts irgendwas?
Ja, Nebenjob, dass du halt abends kellnern gehst oder whatever so, da hat er ja kein Problem so. Ja. Also du musst jetzt nicht bis nachts bei meinem Vater im Studio sitzen bleiben. So. Also du hast schon geregelt so um 19 Uhr mal 20 Uhr bist du aus dem Laden gekommen. So, ja. Ist jetzt nicht so, dass der dich geknechtet hat bis nachts um 12 oder so ein Scheiß.
Wurdest du oft geschlagen währenddessen?
Alter, ich kann mich noch gut an die Peitschenhiebe erinnern. Ich spüre sie jetzt noch und ich bekomme leichte Tränen im linken Auge.
Friedrich hat erzählt, Friedrich Hübler ist ja Koch und Friedrich hat erzählt, dass der in Paris war und dass es da durchaus gute Sitte war, dass man als Azubi im Keller, wenn man einen Fehler gemacht hat, die Jacke vollgekriegt hat. Wurde einem richtig der Frack verrollt.
Ja, gibt sicherlich noch so, ich nenne es mal Lehrmeister, die so oldschool sind. Mein Vater hat da mittlerweile ein bisschen mal einen Mittelweg gefunden. Er ist nicht zu lasch und nicht zu streng.
Wir müssen die Frage beantworten, Nico.
Ja, jemand Normales, wenn er Bock drauf hat und nicht in der Familie von Tätowierern groß wird, ey, mega viel zeichnen und den Mut haben, einfach mit einer Mappe persönlich in den Laden zu gehen. Fuck off mit Instagram, so, yo, such dir einen Tätowierer. Mein Dad ist jemand so, der liest es gar nicht, der löscht direkt diesen Chat, so, hat er gar keinen Bock drauf. Bei meinem Dad ist entweder anrufen, eine höfliche E-Mail schreiben oder halt wirklich persönlich vorbeikommen. Bei uns ist es so, wir suchen gerade jemand Neues, je nachdem, also als Ersatz für mich, ob es jemand im selben Ding ist wie ich oder jemand, wo gerade anfängt oder Azubi, ist mein Dad offen. Und mein Dad hat es hochgeladen letzte Woche und ich habe es jetzt nochmal auch am Wochenende hochgeladen, glaube ich. Jo, und zack, stand gestern ein Mädchen vor der Tür, 21 Jahre mit einer fetten Mappe unter der Hand. Tätowiert gerade hier 30, 40 Kilometer weiter in einem anderen Studio, lernt die gerade, ist aber nicht ganz happy, wie es da vorangeht und hat es jetzt bei uns gesehen und die kommt jetzt am Dienstag, weil Papa halt keine Zeit hatte wegen seinem Kunden, kommt jetzt am Dienstag nochmal vorbei und hat dann nochmal eine Stunde für sie Zeit eingeräumt, dann quatschen die nochmal ganz ausführlich, pipapo.
Ja, das ist die Sache. Du musst den Leuten auf den Keks gehen, so, weil das Ding, ja, ich will mal tätowieren lernen, das hört man so oft so, aber was die Leute dann unterscheidet, die es kriegen, ist halt der Ehrgeiz und die Stringenz, den Leuten halt auch auf den Sack zu gehen, so, ne?
Richtig.
Da ist definitiv. Halt nicht so, also die viele Leute erwarten dann gehen die latschen die mit einer Mappe irgendwo rein, so, und dann ist das ein Selbstläufer, ist aber nicht so, sondern da muss man selber powern, und das finde ich auch richtig so.
Ja, und mein Dad ist halt eben auch, das sagt dann nicht so, ja, nee, kein Bock, sondern mein Dad nimmt sich auch die Zeit, auch wenn es die Person nicht wird, setzt er sich hin und gibt konstruktive Kritik, was die Person noch besser machen kann einfach.
Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, du fängst ja bei Bene an. Bene ist in Schwerte jetzt, glaube ich, ne? Ja,
Schwerte, genau.
Ist übrigens meine alte Hut, also nicht ganz, aber daneben. Ist ja bei Hagen hinten. Wie kam's, dass du in den Ruhrpott ziehst?
Ja, liegt da auf dem Silbertablett eigentlich durch die Fernbeziehung mit Hanna. Bei uns war, dass wir ein bisschen diskutiert haben, wer wohin ziehen würde. Und für sie ist es halt aktuell nicht möglich, die nächsten Jahre.
Durch die Ausbildung?
Durch die Ausbildung, obwohl sie jetzt so ein Studio macht, aber auch durch ihr Hobby mit Pferd und so ist ein bisschen tricky, dass sie das wegzieht. Und dann habe ich halt eben gesagt, okay, dann werde ich wohl den Schritt wagen.
Aber wenn man das räuchert, dann müsste man das doch eigentlich haltbar mitkriegen, oder nicht, das Pferd?
Oder in Lasagneform.
Ja. Nee, also ich glaube, das wird Hannah gar nicht schocken. Also jetzt auf ihr Pferd bezogen, ja, aber ich glaube,
wenn ich es recht sie hat einfach nicht so großen Appetit, oder?
Ja, genau, das würde ich gar nicht schaffen. Da würde die sich mindestens 3-4 Freundinnen einladen müssen. So.
Nee, also ich glaube, wenn ich recht in Erinnerung habe, hat sie schon mal Pferdefleisch probiert oder wird es probieren. Entweder oder, hat sie, glaube ich, schon mal gesagt. So. Aber ich bekomme es nicht ganz auf die Kette. Sie würde jetzt sagen, sie würde jetzt safe, sagt sie sich, wenn sie das hört, jo, der hört ja eh nie zu. Deshalb ist klar, dass er jetzt nicht weiß, was ich damals gesagt habe. Wie immer.
Weiber, oder?
Jo. nee, also sie ist da.
Wir haben es alle nicht leicht.
Alter, wer hat es denn bitte leicht? Ja, sie ist der Grund, warum ich jetzt da hochziehe. Für mich ist es halt privat ein neuer Schritt, wo ich aber geil finde. Einfach mal weg aus meiner Komfortzone und auch beruflich. Einfach mal weg aus dem Schatten von Bernd Prokammer einfach so. Mal ein bisschen mein eigenes Ding machen. Weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich mache zwar mal Neo-Traditional, aber bin noch ein bisschen in der Findungsphase. Und da kann ich bei Bennett definitiv noch ordentlich was dazulernen. Künstlerisch. Und Konstantin Schmidt ist ja auch noch ab und zu da. Shoutout an ihn.
Hat mir Jessi heute erzählt, den kannte ich gar nicht. So, den habe ich mir dann aber reingezogen, ist auf jeden Fall cooles Zeug.
Alter, Konzi ist, was Farbe angeht, so komplett, da wird jeder Millimeter mit Farbe zugeballert in der Haut. Also ist ultra geil, so, es ist Geschmackssache, weil es bei ihm immer so richtig plakativ ist. Mhm. Benne ist dann doch, dass er mal ein bisschen Whip-Shading mit einer Farbe rausmacht, damit es ein bisschen lockerer ist. Und haben beide ihr Ding einfach und finden beides geil. Und da kann ich definitiv was lernen. Und ja, deshalb ja, ist das der Grund, warum ich zum 1.10. bei Benne Bullschlag in Schwerter anfange.
Cool.
Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Ist ja ein mutiger Schritt. Mhm. Da kann man ja gratulieren.
Ja, also es fiel mir jetzt auch nicht einfach, mit Papa darüber zu reden, also da bin ich auch, mache ich jetzt auch kein großes Ding draus, dass, als ich das Gespräch angesprochen habe, dass ich geheult habe einfach, ihm zu sagen, so, hey Papa, ich gehe aus den heiligen Halle der Familie Prokammer, gehe ich einfach so, weil es natürlich schon so ein Ding ist, dieses Wunschdenken sicherlich auch von ihm, so, yo, geil, er ist da, zweite Generation, übernimmt den Shop etc.
Aber das weiß der doch auch. Außerdem heißt das ja nicht, dass du es auf lange Sicht nicht trotzdem machst. Nur dann braucht man, wenn man eine Ausbildung gemacht hat, man muss immer zwischendurch mal raus, das geht nicht anders, sonst bleibst du immer Azubi. Genau.
Und er hat mich da auch in dem Fall, als wir das Gespräch hatten, so ultra unterstützt, sagt, meinst du, ey Nico, wenn ich in deinem Alter gewesen wäre, ohne deine Mama und ohne dich.
Ey Nico, Alter, wenn du hier aus der Tür gehst, dann brauchst du dich nie wieder melden. So, weißt du, so. 50, kein hast Thema. Du auch eine 50 Kilometer Bannmeile gekriegt?
Nee. Doch. Also, nee, ja, je nachdem. Alle anderen Tätowierer ja. Aber ich würde es, das hatten wir nie abgesprochen, aber ich würde es aus reinem Respekt nicht machen, also innerhalb von 50 Kilometern einen Shop aufmachen. Da hat mich mein Dad schon so mit dem gewissen Respekt von den Oldschool-Tätowierern erzogen, dass ich sage, yo,
das, echt, das ist echt, das ist eine Oldschool-Regel?
Ja,
ja, safe. Das machst du bei meinem Dad. Wenn du bei meinem Dad anfängst mit Handschlag, unterzeichnest du das sozusagen. Du darfst die nächsten, ich glaube, 5 oder 10 Jahre im Umkreis von 50 Kilometer keinen Shop aufmachen.
Was oder passiert, arbeiten, wenn du es trotzdem machst?
Bei meiner Mom war es jetzt ein bisschen eine Sonderregelung. Die hat in Karlsruhe angefangen, das ist von uns so 40 Kilometer. Aber da hat er gemeint, ja komm, alles in Ordnung. Da will er jetzt nicht, dass die noch weiter weg muss, ja. Weil die hat dann in Karlsruhe bei meinem Papa seinem ersten Lehrling angefangen zu arbeiten. Weil die kannten sich halt von früher dann einfach schon, als er bei uns gearbeitet hat. Und dann hat es auf Anhieb direkt gepasst. Und da hat mein Dad gesagt, ey Martina, alles entspannt, fang du bei Tom an. Da will er jetzt gar nicht auf die 50 Kilometer so extrem beharren und dann hat es
alles. Zahlst du halt Geld. So, dann gibst du halt was ab.
Gib's mal so 15 Kilo hier. Ja. Deshalb, wie gesagt, ich habe zu meinem Vater auch schon gesagt, yo, ich würde natürlich auch wieder zurückkommen, also definitiv, das ist mit Hannah auch schon abgeklärt, dass wir irgendwann wieder in die Pfalz ziehen. Aber mein Dad hat halt eben dann auch im nächsten Atemzug gesagt, ja, mal gucken, ob es dann das Tätowierstudio heute noch so noch gibt. Und ich dann so, okay. Weil man muss hinzufügen, mein Dad ist zwar leidenschaftlicher Tätowierer, aber Tätowierer ist nicht mehr sein einziges Hobby.
Ich glaube, das ist irgendwann Standard. Vor allem das Ding ist ja auch, wie alt ist dein Vater jetzt?
50. Nee, 51, sorry.
Ja, das ist auch so ein Alter. Es gibt dann wenig Leute, die in dem, also die, sag ich mal, in dem Alter noch diese Leidenschaft dafür haben und dann so, weißt du, das Ding ist halt, also was, ich will jetzt das nicht irgendwie, also ihm absprechen, so keineswegs, so weißt du,
aber klar,
ist halt so,
ich weiß, was du meinst.
Du bist irgendwann älter, irgendwann lassen auch deine motorischen Fähigkeiten nach, mit 50 geht das noch, aber ab 60, nee, ist doch so, ab 60, genau. Kennst du einen Tätowierer, der über 60 ist und geile Tattoos macht? Also ich kenne keinen.
Nee, also nicht welche,
aber ich kenne mich auch nicht aus.
Was weißt du schon? Weil du hast ja schließlich nicht studiert.
Ich habe nicht studiert. Was weiß denn ich schon?
Genau. Nee, also er hat halt eben mittlerweile sein Mandate, hat er zwei Oldtimer und den einen restauriert er gerade komplett selber seit 1,5 Jahren und da macht er jetzt noch eine Ausbildung zur Fachkraft für Restauration historischer Fahrzeuge und da hat er richtig Bock drauf, da hat er jetzt Schweißen gelernt, wie man Kotflügel klopft, biegt und pipapo und da ist er Feuer und Flamme und er hat jetzt dann nur so bei dem Gespräch so gemeint, jo, seine Traumvorstellung wäre jetzt, wenn ich rausgehe, weil er sich einfach nicht mehr wirklich um ein Familienmitglied kümmern muss dann im Studio. Mhm. Für ihn wäre eine Traumvorstellung Garage und Tattoo-Studio in einem. Ja, dass er beide Hobbys vereinen kann, ja. Und
ja,
mal gucken, inwieweit er das realisiert. Also ich gönne es ihm, ich finde es geil, dass er mittlerweile für das Oldtimer-Werkstattzeug genauso affin ist und richtig Feuer und Flamme. Und deshalb bin ich mal gespannt einfach, wie das da zustande kommt die nächsten 2-3 Jahre, was er da so treibt in Landau. Aber an sich bin ich ja trotzdem noch alle 4-6 Wochen eine Woche in Landau zum Arbeiten, um die Stammkundschaft, die speziell zu mir möchte, auch ein bisschen abzudecken.
Ja, ich sag mal so, ne, wenn du die Großherzig. Möglichkeit hast, warum nicht?
Ja, sorry, ich komme halt eben auch alle 4-6 Wochen her, um mich richtig zuzusaufen, weil im Bergischen Land bei Hanna gibt's halt einfach keinen geilen Wein, da gibt's nur Bier und ich bin halt so Weintrinker, ne? Jo.
Ja, stimmt. Hinten im Pott
zu Vino sagst du Nino.
Jo, so sieht's aus. It's always time for a glass of wine, ne?
Da muss ich sagen, damit kannst du mich jagen, ne? Also okay, nicht ganz so hart.
Ja, der Sepp, aber das ist ja auch die größte Flachpfeife. Bier, Wein, alle, der will gar nichts, was Spaß macht.
Doch.
Nix. Leitungswasser.
Wenn, ich bin Effizienztrinker. Wenn ich trinke, dann trinke ich Whisky oder auch Wodka. Also eigentlich Schnaps trinke ich
oder
alles.
Oder Crystal.
Aber Wein, es gab wohl Zeiten, wo ich auch mal einen Wein zu einem Essen getrunken habe. Also da ekle ich mich nicht vor. Aber Sekt finde ich einfach albern. So. Und Sekt ist albern, das gibt mir gar nichts. Und Bier kriege ich nicht runter. Ich habe in meinem Leben mehrfach probiert, ein Bier zu trinken. Ich habe es nie geschafft.
Ja, Bier ist so. Muss ich Bock drauf haben? Bei uns ist halt, bei uns in der Pfalz ist ja klar Wein, aber bei uns ist auch dieses Weinschorle, dieses typische. Und das ist das so ein Ding, das gibt's auch nur bei uns, das trinkst du ja bei uns als Shoppen, als halber Liter einfach.
Eine Weinschorle. Ich habe immer gehört, dass das Alkoholikergetränk halt Nummer 1 ist, so, weil man halt sagt, ach, so nur eine Weinschorle, so.
Ja, so, man verniedlicht das einfach. Trinken.
Ja.
Ja.
Whisky-Schorle trinke ich gerne. Eine Whisky-Schorle.
Ja, das ist auch in Ordnung.
Es war, ich muss das nämlich jetzt hier abbrechen, ansonsten ist das hier eine 39-Stunden-Folge.
Ja.
Es war mir ein innerliches Blumenpflücken, Nico.
Auf jeden Fall, hat mich
war
gefreut.
War cool, schön, dass du da warst.
Das war geil, dass
Sag
das
den
so...
Sag den Leuten nochmal bitte, wo die dir folgen können, auf Instagram und so.
Ja,
und
hier,
privat.
Nico.
Und deine
Nico
Privatadresse bitte noch.
Privatadresse, ey, nee, gebe ich ja nicht raus.
Die sollen dir doch richtig folgen.
Bevor ich noch Unterwäsche geschickt bekomme oder so ein Scheiß.
Es wäre schön, wenn du ein paar Schlüssel verteilen könntest.
Also klar, Instagram, ganz klassisch, nico.prokammer. Die Jungs werden es wahrscheinlich, wenn ihr es auf Instagram postet, ja mich nochmal taggen, weil ich möchte es jetzt nicht buchstabieren, weil es zu kompliziert ist.
Ja, aber machen das wir heute nur das. Für uns. Also wir hatten jetzt auch nicht vor, das irgendwie rauszubringen oder so.
Ach so, okay.
Ja, das ist ein Privatvergnügen.
Genau.
Finde ich geil. ja, nee, also an sich, Instagram bin ich am meisten aktiv, alle anderen Plattformen, so Facebook ist ja eh komplett out of order. Habe ich schon gar nicht mehr, gucke ich ab und zu mal rein, aber geht nichts.
Ja, verstehe ich, ist auch bei mir nicht existent.
Ja. Ich habe es um unsere Hauptnachseite, also vom Shop bis hin zu führen, so, ja. aber
Wir, Adrian und ich, führen eine kleine Verschwörungsseite da. Aber da sind wir jetzt auch durch Telegram gezogen.
Richtig.
Ja. Gut.
Nee, hey, war mir ein Fest mal. Vielen, vielen Dank, dass ich euch die Geschichte von Sohn eines Tätowierers oder einer Tätowiererfamilie nahebringen durfte.
Ja, das ist wirklich sehr interessant gewesen.
War cool, auf jeden Fall. Hast du gut gemacht. Warst du schon mal im Podcast vorher?
Nee, noch nie. Ihr wart der Erste jetzt. Ich freue mich. Wie heißt der von Zuerst war die Haut?
Olli.
Olli, der hatte mich, ab und zu schreibe ich mal mit dem, der hatte mich und Papa irgendwie auch mal auf dem Schirm. Aber es ist irgendwie noch nie so zustande gekommen.
Bei dem war ich vor vier oder fünf Wochen.
Ach ja, nice.
Bei Olli. Cool. Die Folge kommt auch irgendwann noch raus. Das ist nice.
Ja, Freunde. So, Nico, was möchtest du denn den anderen Zuhörern jetzt, da ja Montag ist, quasi mit in die neue Woche geben? So als Schlusswort.
Als Schlusswort? Ja, ich hatte heute noch frei. Ich habe erst morgen meinen ersten Arbeitstag. Also ihr armen Schweine, bei euch ist der Montag schon rum. Ich habe heute noch frei.
Edgy Badgy.
Also. Nico hat morgen Freeman. Das ist doch so ein sympathisches Schlusswort, hatten wir hier auch noch nicht. Doch, das muss ich sagen. So.
Ja. Na dann, Freunde der Sonne, macht's gut.
Es war mir eine Freude.
Mua. Tschüss.
Tschüss.